Vielleicht ist es euch nicht ganz bewusst, was für ein großes Wunder das eigentlich ist. Dass Menschen, die eigentlich von ihrem Wesen so sind, dass sie ihren eigenen Wegen folgen wollen, ihrem eigenen Willen folgen wollen. Wir sind sture Wesen, wir sind rebellische Wesen. Und es ist eines der größten Wunder, dass Menschen sagen, ich will, dass ein anderer Herr über mich ist. Dass ein anderer entscheidet, was gut und richtig und was falsch für mein Leben ist. Dass jemand anderes derjenige ist, der euch in Händen hält. Wir wollen alles am besten selbst machen. Selbst wenn wir Christen werden, manchmal erwischen wir uns dabei, ach, ich muss doch auch was tun. Ihr habt heute ein Wunder bezeugt. Das, was in euren Herzen passiert ist. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern und Mut machen, dass ihr euch von Zeit zu Zeit zurückerinnert und auch euch, die ihr schon vielleicht lange getauft seid, zurückerinnert, es ist ein unglaubliches Wunder, dass Menschen zu Gott kommen, die eigentlich von der Bibel her als tot bezeichnet werden, geistlich tot, die auf einmal ins Leben gerufen werden, weil sie den Geist Gottes bekommen. Und ich glaube, es gibt kaum einen Brief oder ein Buch in der Bibel, der das alles so wunderbar darstellt wie der Römerbrief. Auch wenn das schwer zu lesen ist, manchmal schwer zu verstehen ist, da ist eine Fülle drin, die nicht nur die Taufe erklärt, nicht nur erklärt, was im Herzen geschieht, sondern auch das Wunder aufzeigt, was dort eigentlich geschieht. Und wenn man sich so den Brief anfängt mal zu lesen, dann kann man durchaus erleben, dass man sagt, oh Mann, das hört sich ja gar nicht gut an. Alle haben gesündigt, heißt es immer wieder. Da ist niemand, der vor Gott gerecht sein kann. Aber es gibt einen Gott, der gnädig ist und er begegnet einem und er vergibt diese Sünden. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ach super, dann kann ich ja sündigen, so viel ich will, wenn Gott so gnädig ist, wenn sogar die Sünde und Schuld seine Gnade noch mehr aufzeigt, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Und ab Kapitel 6 und über diese Verse möchte ich predigen, erklärt Paulus eigentlich keineswegs. Das sei ferne, sagt Paulus. Also er sagt, es ist nicht so, dass Christen entweder, ach, ich kann leben, wie ich will, Einstellung haben, oder umgekehrt sagen, oh, jetzt habe ich mich entschieden und jetzt muss ich aber auch richtig arbeiten, ackern und tun und machen, dass ich auch würdig bleibe. Weder das eine noch das andere. Sondern er zeigt und sagt, weil mit ihnen schon etwas geschehen ist, werden sie sich von der Sünde abwenden. Und genau das haben wir bei der Taufe gesehen, weil mit ihnen schon etwas geschehen ist, sind sie in dieses Becken gestiegen. Und ich möchte mit uns die Verse 3 bis 11 aus Römer 6 lesen und uns in ein paar Gedanken dort mit hineinnehmen. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln können. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das haben sie vorhin in der Taufe bekannt, dass sie das glauben und das leben wollen. Und es ist interessant, dass Paulus hier im ganzen Kapitel ein Stück weit aufgreift, wie wir Menschen oft denken. Also ich frage einfach mal so in die Runde, wo sitzen bei uns hier die Mörder? Die Schwerverbrecher? Keine da? Ach, da hinten ist einer. Na, wenigstens einer traut sich, die Wahrheit zu sagen. Wir Menschen, wir sagen, hey, im Grunde genommen bin ich doch gut. Ich habe niemanden getötet. Ja, ich betrüge meine Frau nicht. Ich bin doch ein guter Mensch. Und manchmal müssen wir Christen sagen, ja, das stimmt. Es gibt Nicht-Christen, die oft besser zu sein scheinen als Christen manchmal. So traurig das auch klingt. Aber das Faszinierende ist, so argumentiert Paulus auch nicht. Also es geht ihm nicht darum, gute Menschen, schlechte Menschen. Er sagt eigentlich, alle haben gesündigt. Niemand ist gut, außer einer. Das ist Gott. Er argumentiert ganz anders. Er sagt, vorher waren wir in Adam. Vorher waren wir in unserer alten Natur. Jetzt, jeder, der sich für Jesus entscheidet, ist in Christus. Eine neue Schöpfung, ein neues Wesen. Das heißt, Paulus argumentiert mit zwei Menschheiten, mit zwei Herrschaftsbereichen eigentlich sogar. Einmal, und das ist jeder, der sich nicht für Jesus entscheidet, er ist im Herrschaftsbereich der Sünde. Also die Sünde herrscht über ihn. Kann er trotzdem manchmal Gutes tun? Ja, natürlich. Kann ein Christ sündigen, trotz allem? Ja. Es geht darum, wer herrscht über mich und in welchem Herrschaftsbereich bin ich? Und als ihr euch für Jesus entschieden habt und hier heute das bekannt habt, dann habt ihr bekannt, ich bin jetzt in einem neuen Herrschaftsbereich. Es gibt einen neuen Herrn in meinem Leben und das ist Jesus Christus. Das ist letztendlich die entscheidende Frage für Paulus und das stellt er hier dar. Also nicht, wie viele Sünden hast du im Leben gemacht, sondern zu wem gehörst du? Das ist der feine, kleine, absolut notwendige Unterschied. Zu wem gehörst du? Ich bin 1991 nach Deutschland gekommen und bis 1995 hatte ich die kirgisische Staatsbürgerschaft. Und dann irgendwann haben meine Eltern entschieden, dass wir die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und die kirgisische Staatsbürgerschaft abgeben. Das heißt, Deutschland eröffnete uns die Möglichkeit, weil wir eben Russlanddeutsche waren, das heißt, meine Vorfahren Deutsche, meine Oma, mein Opa, sie haben sogar die russische Sprache erst gelernt, als sie in die Schule gekommen sind. Die lebten in einem deutschen Dorf, sie konnten nur Deutsch, bis sie in die Schule kamen. Das heißt, schon dort wussten wir sind Deutsche. Das ist unsere Abstammung. Und deswegen hatten wir die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Das hat uns der Staat so ermöglicht und wie gesagt, nach ein paar Jahren haben wir dann auch tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Einige meiner Verwandten und Freunde, die kamen aus der gleichen Region, sie haben es nicht getan und tatsächlich haben sie irgendwann einen Brief bekommen, als sie dann 18 wurden. Kirgisistan meldete sich zum Militärdienst. Natürlich konnten sie die nicht aus Deutschland zurückholen, aber wenn sie jemals in das Land hineingereist oder hingereist wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass sie eingezogen werden zum Militärdienst und sie hätten nichts machen können. Und der deutsche Staat, selbst wenn sie dort leben, hätte keine Handhabe, dass sie sagt, nee, halt stopp, sondern sie gehören zu Kirgisistan. Sie haben eine Staatsbürgerschaft, die nicht deutsch ist, das heißt, ihr Herrschaftsbereich endet dort. Und dann hätte ich natürlich, oder dann hätten die sagen können, halt, warte, ich bin Deutscher, meine Oma, meine Opa sind Deutsche, ich fühle mich deutsch. Alles, was du dann an Argumenten vorbringst, nützt einfach nichts, weil rechtlich gesehen gehörst du zu der Staatsbürgerschaft Kirgisistan. Rechtlich gesehen haben sie die Handhabe zu entscheiden, nein, du musst jetzt zu diesem Militärdienst. Und Deutschland hätte nichts machen können. Also das wären die Konsequenzen gewesen, so traurig es klingt. Das war einer der Gründe, warum meine Eltern diese Staatsbürgerschaft abgegeben haben. Damit wir rechtlich zu Deutschland gehören. Also die Staatsbürgerschaft, diese Annahme, da wechselten wir die Staatsbürgerschaft und damit auch ein Stück weit einen Herrschaftsbereich. Es ist, wie gesagt, wie immer schwierig mit Bildern etwas darzustellen, aber das ist ein Stück weit das, was Paulus beschreibt, wenn er sagt, vorher gehörtet ihr in den Herrschaftsbereich des Teufels, der Sünde. Ihr hättet viel machen und tun können, am Ende haben sie die Gewalt über euch. Und jetzt kannst du noch so oft sagen, ja, aber ich bin doch kein schlechter Mensch. Jetzt kannst du noch so oft sagen, ja, aber ich gehe doch in die Kirche, so wie ich nach Deutschland gezogen bin und trotzdem deutscher, kirgisischer Staatsbürger blieb. Es nützt dir nichts. Nur weil du dort bist irgendwo, heißt es nicht, dass du dazu auch gehörst. Paulus sagt, erst wenn ihr euch entscheidet, deutscher Staatsbürger zu werden, oder in dem Fall, erst wenn ihr euch entscheidet, zu Christus zu gehören, dann ändert sich etwas. Die Zugehörigkeit, eine neue Staatsbürgerschaft. Es gibt einen Brief, wo Paulus von der Himmelsbürgerschaft spricht. Ihr seid Himmelsbürger. Und neue Rechte und Pflichten. Und ganz, ganz wichtig, Schutz. Das drückt er so aus. Ihr seid der Sünde gestorben. Wenn du tot bist, hat keiner eine Handhabe über dich. Schon mal versucht, mit einem Toten zu reden? Wir haben bei uns jemanden in der Gemeinde, wenn er Täuflinge begleitet bevor der Taufe, da geht er mit ihnen zum Friedhof. Und dann sagt er, wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal die Toten um etwas bitten. Und natürlich schmunzeln wir sofort. Das ist selbstverständlich, dass das nicht geht. Und Paulus argumentiert so. Er sagt, die Sünde hat keine Macht mehr bei euch. Können wir trotzdem sündigen? Ja. Aber dann entscheiden wir uns, das zu tun, aber es ist nicht die Macht der Sünde. Das heißt, die Macht der Sünde ist in dem Fall gebrochen. Also, letztendlich entscheiden nicht meine Gefühle, nicht ob ich gut oder schlecht bin, darüber, zu wem ich gehöre, sondern die Entscheidung zu sagen, ich glaube, dass ich ein Sünder bin und ich brauche Jesus Christus. Und damit wechseln wir den Herrschaftsbereich. Das heißt, nicht mehr die Sünde ist Herrscher, nicht mehr der Tod ist Herrscher, sondern es heißt, weil Christus lebt, werdet auch ihr leben. Das gilt jedem, der sich entschieden hat. Das heißt, selbst wenn Sebastian und Kirsten sich hier hätten heute taufen lassen und in ihrem Herzen hätte das nicht stattgefunden, also sie hätten sich für Jesus nicht entschieden, dann könnten wir sie 10-mal hier untertauchen. Es passiert nichts. Sondern es ist nur ein Bekenntnis, ein Offenlegen dessen, was innerlich geschehen ist. Und das gilt jedem. Also so wie Deutschland mir alle Möglichkeiten gegeben hat, ich bin dort, sie bieten mir die Staatsbürgerschaft an und sagen, damit bist du geschützt. Und sie fragen nicht danach, ob ich ein guter kirgisischer Bürger war. Sie fragen nicht danach, welchen Nutzen bringe ich. Oder zumindest haben sie mich nicht gefragt, ich war Kind. Und so ist es auch bei Jesus. Er fragt nicht danach, wer du vorher warst. Er fragt auch nicht danach, ob du ein guter Mensch warst, ob du viel oder wenig gesündigt hast, sondern er sagt, erkennst du an, dass du gesündigt hast? Erkennst du an, dass du in einer anderen Herrschaft bist? Und wenn du das erkennst und sagst, aber ich will das nicht, ich will zu dir gehören, dann darfst du das in Anspruch nehmen. Aber du kannst nicht beides haben. Entweder Christus oder die Sünde. Und das stellt er hier so dar. Und ihr habt euch entschieden für Christus. Und das ist die beste Entscheidung, die ein Mensch je fällen kann. Das heißt, diese neue Zugehörigkeit, die steht jedem offen. Jeder Mensch darf sich dafür entscheiden. Du kannst natürlich auch einfach nur hier zu Livebest kommen oder irgendeine andere Gemeinde oder irgendeine andere Kirche gehen. Du kannst dort sogar Mitglied vielleicht werden. Aber wenn du dich nicht für Jesus entschieden hast, dann hast du den Herrschaftsbereich nie gewechselt. Ich bin in eine deutsche Schule gegangen, ich sprach schon längst Deutsch, ich kann überhaupt kein Kirgisisch. Nichts verbindet mich mit diesem Land, aber bis ich diese Staatsbürgerschaft nicht gewechselt hatte, spielt das überhaupt keine Rolle. So ist es auch für uns. Du kannst der beste Mensch sein auf der Welt. Du kannst einen Christen heiraten. Du kannst jeden Tag beten sogar, wenn du willst. Du kannst Bibel lesen. Alles gut. Aber wenn du nicht entschieden hast, ja, Jesus ist mein Herr. Nicht mehr ich selbst, niemand sonst. Dann hast du keinen Herrschaftsbereichwechsel erlebt. Und das gilt aber jedem. Du darfst das tun. Und heute seid ihr offiziell, öffentlich, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekennende Christen. Und das findet nur einmal statt. So wie die Bekehrung einmal stattfindet, findet auch die Taufe statt. Jetzt habt ihr hier vielleicht gesehen, wir haben auch Abendmahl. Für dich wird es das erste Mal sein, richtig? Du bist mit Christus gestorben und du bist mit Christus auferstanden. Das heißt, dir gilt auch nun das Abendmahl. Der Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Der alte Herr kann rufen, aber er hat keine Macht, weil du mit Christus auferstanden bist. Darfst du dir gewiss sein, du hast ein neues Leben, eine neue Identität, du hast den Geist Gottes, und zwar nicht hier bekommen, sondern vorher schon gehabt. Und du hast Hoffnung, die in Ewigkeit gilt. Und dir gilt die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Was kann da dir Angst machen? Was kann da über dich herrschen? Was kann es Stärkeres geben als die Kraft, die von den Toten auferweckt? Und diese Kraft gilt. Und deswegen wollen wir heute auch Abendmahl feiern. Denn auch wenn die Taufe eine gute Erinnerung für uns ist, ich denke gerne zurück, sind wir Menschen doch durchaus sehr vergesslich, was der Herr für uns getan hat. Und dafür hat er uns das Abendmahl gegeben. Denn so wie die Taufe ein Zeugnis ist für das, was der Herr getan hat, für die Gegenwart, was in mir schon geschehen ist, aber auch für die Zukunft. Weil Christus lebt, werdet ihr leben. So ist auch das Abendmahl uns gegeben als Erinnerung. Und zwar nicht nur einmal, sondern so oft wir uns treffen, so oft dürfen wir das feiern. Und dieses Brot erinnert uns jedes Mal aufs Neue, dass Christus für uns sein Leben gegeben hat. Und das Blut erinnert uns immer wieder aufs Neue, dass er bezahlt hat für deine und für jedermanns Schuld, der das in Anspruch nimmt. Und diese Erinnerung brauchen wir immer wieder, damit wir nicht vergessen, dass die Sünde tatsächlich keine Macht mehr über uns hat. Damit wir nicht vergessen, dass tatsächlich wir der Sünde wie Christus gestorben ist. Und das wollen wir heute feiern. Wir wollen Brot und Wein zu uns nehmen und uns daran erinnern, was er getan hat. Und so wie die Taufe keinen Sinn und Zweck hat, wenn innerlich nicht die Entscheidung gefallen ist, so gilt es auch für das Abendmahl. Also das Abendmahl erinnert uns daran, nicht nur was Christus getan hat, sondern was er für mich getan hat, was ich für mich in Anspruch genommen habe. Und wenn du das für dich noch nicht entschieden hast, dann darfst du das das Brot und den Wein ruhig an dir vorbeigehen lassen. Das ist keine Schande. Denn Jesus und wir laden heute nicht in erster Linie zum Abendmahl ein, sondern wir laden zu Christus ein. Und wenn das Brot und Wein herumgereicht wird und du hast dich noch nicht dafür entschieden, dann darfst du die Gelegenheit nutzen, darüber nachzudenken, möchte ich das? Und wenn ja, darfst du gerne auf mich zukommen oder vielleicht jemand anderen, den du hier kennst und vertraust und kannst fragen, wie funktioniert das unter Umständen? Und dann darfst auch du dich taufen lassen, dieses wunderbare Zeugnis geben und dann darfst du auch du das Abendmahl nehmen und wissen, es ist eine Erinnerung für das, was schon geschehen ist, aber es ist auch eine Erinnerung für das, was noch kommt. Denn Christus, unser Herr, er kommt wieder. Und dann werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Das wünsche ich euch heute, dass ihr das nicht vergesst. Jedes Mal, wenn ihr Abendmahl feiert, dürft ihr euch auch gerne an eure Taufe zurückerinnern und wissen, so wie du untergetaucht wurdest, das ist das symbolische Zeichen, bist du gestorben, wie Jesus im Grab lag. Und so wie du aus dem Wasser herauskommst, das ist das Symbol, wie Christus aus dem Grab tritt und ins Leben tritt. Das ist ein Symbol. Der alte Mensch ist tot, denn die neue Schöpfung ist geboren und ein neuer Herrschaftswechsel fand statt.